Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Von Mozart kann man nie genug bekommen. Ich hoffe, Sie sehen das auch so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Musiksalon, der sich erneut dem Großmeister der Wiener Klassik zuwendet. Und zwar aus Anlass der letzten Mozart-Matinee der diesjährigen Salzburger Festspiele. Am 27. August musiziert das Mozarteum-Orchester unter Antonello Manacorda. Und Golda Schulz, die Sopranistin, singt mehrere Konzertarien und Ausschnitte aus Opern wie Così fan tutte und Don Giovanni. Für die Umrahmung sorgen zwei Symphonien, Köchelverzeichnis 16 und 551. Also die allererste Symphonie aus der kindlichen Werkstatt von Wolfgang Amadé, da war er noch nicht einmal ein Teenager. Und die allerletzte, die sogenannte Jupiter-Symphonie, mit der das symphonische Schaffen Mozarts schließt. Freilich völlig ungeplant, es hat immer wieder längere Pausen im symphonischen Schaffen gegeben bei diesem Komponisten und er hat natürlich nicht geahnt, dass die Jupiter-Symphonie seine letzte sein würde. Die Entwicklung, die Mozart von seinem Köchelverzeichnis 16 bis zu Köchelverzeichnis 551 durchgemacht hat, ist nichts anderes als atemberaubend zu nennen, und dieser Entwicklung wollen wir heute im Musiksalon auf die Spur kommen. Im Sommer 1788 hat Mozart in rascher Folge zwischen Juni und August drei Symphonien komponiert. Es sollten seine letzten werden. Die berühmten ersten Takte der eben gehörten G-Moll-Symphonie, Köchelverzeichnis 550, gehören im Bewusstsein der gesamten Musikwelt zum bedeutenden Erbe der Musikgeschichte. Die gewaltige Trias dieser letzten Symphonien von Mozart, bei der man bis heute nicht weiß, für welchen Anlass sie eigentlich komponiert worden ist. Sie bildet mit den großen späten Symphonienzyklen von Joseph Haydn, den Pariser Symphonien und den 12 Londoner Symphonien, die erst nach Mozarts Tod entstanden sind, die Grundlage für alles, was an Symphonie danach komponiert worden ist, vor allem im deutschsprachigen Raum. Beethoven ist ohne die beiden großen Vorbilder undenkbar und vor allem die Nachfolger über Brahms bis hin zu Anton Bruckner mussten zurückgreifen auf das, was Haydn und Mozart grundgelegt hatten. Das war sozusagen ein ehernes Gesetz und dieses Gesetz hat gegolten, bis unter Gustav Mahlers Händen die symphonische Form regelrecht zerborsten ist unter dem Eindruck der heraufkeimenden Moderne. Spannend natürlich zu beobachten, wie Wolfgang Amadé Mozart von einem genialen Kind zu dem Großmeister der musikalischen Klassik geworden ist und wie er sich die Form der Symphonie, die nun spätestens seit Beethoven als zentral gegolten hat, selbst erobert hat. Die erste Symphonie, S-Dur, Köchelverzeichnis 16, ist noch das Werk eines Kindes. Mozart war noch nicht einmal ein Teenager, als er den Schlussstrich hinter dieses Stück gesetzt hat. Und es ist ganz im Stil der Zeit, vor allem im italienischen Stil der Zeit, gehalten, dreisätzig, ein schneller, ein langsamer und noch ein schneller Satz. Und es ist oft bemerkt worden, dass das Kind Mozart, natürlich völlig ahnungslos, eine Verbindung geschaffen hat von seiner ersten zu seiner letzten Symphonie, der sogenannten Jupiter-Symphonie, die ja mit einem gigantischen kontrapunktischen Akt endet, einem großen Fugenfinale. Das Thema, das Hauptthema dieser Fuge, diese berühmten vier Töne, die kommen bereits im langsamen Satz der ersten Symphonie von den Hörnern gespielt vor. Man glaubt es kaum, aber so ist es. Thank you. Da waren sie wieder, diese vier Töne, gleich ein zweites Mal von den Hörnern gespielt. Natürlich gibt sich der neunjährige Mozart in diesem frühen symphonischen Versuch nicht besonders tiefgründig. Er schreibt, wie könnte es anders sein und wie hätten es die Zeitgenossen bei einer Sinfonia anders erwartet? Unterhaltungsmusik. Er trifft genau den Ton, den er später in zahlreichen Divertimenti und Serenaden zur Unterhaltung der Salzburger Bürgersleute immer aufs Neue bedient hat. Wie schon gesagt, Musik eines Neunjährigen. 1765 im ersten Symphoniejahr von Mozart sind auch etliche Stücke, die er versucht hat, nicht vollendet worden. Es gibt einige fragmentarische Überlieferungen, aber immerhin sind einige Symphonien wirklich fertig geworden und sie sind zum großen Teil noch dreisätzig nach dem Muster der Ouvertüre zu den italienischen Opern, wie sie Mozart selber in seinen für Mailand komponierten ersten Opernversuchen ja auch verwendet hat. Da gibt es auch am Anfang immer noch eine Sinfonia, eine dreisätzige Allegro-Andante-Allegro-Struktur, die für die meisten Komponisten damals als verbindlich gegolten hat. Eine seiner Symphonien aus der frühesten Periode hat Mozart auf der großen Westreise in Begleitung seines Herrn Papa komponiert, der wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen unterstützend eingegriffen hat bei der Erstellung der Partituren. Krögelverzeichnis 22 ist in Den Haag entstanden und mit diesem Werk hat der junge Mozart, der das als Pianist ja leicht geschafft hat, auch als Komponist seine Zeitgenossen sicher sehr verblüfft. Denn im Mittelsatz dieser B-Dur-Symphonie erklingen im parallelen G-Moll erstaunlich melancholische, schmerzvolle Klänge, die schon vorausweisen auf die berühmten G-Moll-Werke, die Mozart später komponieren sollte. Nicht nur die eingangs schon gehörte große G-Moll-Symphonie. Ein musikalischer Expressionist ist schon das Kind Mozart gewesen. Die nächste große Reise hat die Mozarts nach Wien geführt. Das war 1767 und spätestens da hat sich Wolfgang Amadé mit der moderneren Symphonieform, also nicht der italienischen Opernouvertüre, sondern der viersätzigen Symphonieform, die dann sich ja durchgesetzt hat, nicht zuletzt dank Mozarts großen Werken, hat sich also mit dieser Symphonieform beschäftigt. Da steht nach dem langsamen Satz vor dem quirligen Finale immer noch ein Menuett, ein Tanzsatz also. Und das ist jene Form der Symphonie, die bis hin zu Bruckner natürlich ins Extrem geweitet gegolten hat. Aus dem Menuett ist dann irgendwann ein Scherzo geworden. Für Wien hat Mozart unter anderem die F-Dur-Symphonie, Kögelverzeichnis 76, komponiert. Da ist dann der Menuettsatz bereits integriert, aber Der kleine Mozart schreibt ein ganz besonderes Menuett. Wie gesagt, er hat die Zeitgenossen immer wieder zu verblüffen gewusst. In gewisser Weise übernimmt Mozart nämlich für diesen an sich normalerweise recht simpel, dreiteilig gegliederten Tanzsatz den etwas komplexeren Gedanken des Durchführungsprinzips des klassischen Sonatensatzes, in dem also Themen zunächst einmal präsentiert werden und dann eben durchgeführt, verarbeitet, diskutiert. Mozart macht das mit dem Menuett. Er übernimmt die typischen Schleiferbewegungen in diesem elegant-tänzerischen Satz und wendet sie im Trio, das sich eigentlich vom normalen Menuettteil unterscheiden sollte und ganz neue Melodien und Tanzthemen bringen sollte, nach Moll und eigentlich richtiggehend durchgeführt. Das ist wieder jene düstere Stimmung, jene Eintrübung melancholischer Natur, die sich bei Mozart immer wieder findet. Auch in scheinbar positiven, nur fröhlichen Werken, zumindest Musik, die zumindest fröhlich beginnt. Und wie er sie Anfang der 70er Jahre auf seinen Italienreisen immer wieder benötigt hat, weil es ja neben den großen Opernaufträgen immer wieder Gelegenheit gegeben hat, sich auch mit Instrumentalmusik zu beweisen. Und sei es nur als Ouvertüre am Beginn einer Oper, möglicherweise auch von einem anderen Komponisten. Das war damals durchaus gang und gäbe. Daher nach den viersätzigen Symphonien der kurzen Wiener Zeit auch wieder dreisätzige, typische italienische Opernouvertüren und Stücke, in denen der damals schon 15-Jährige wiederum sein Publikum mit hochexpressiven Passagen überrascht haben dürfte. So stehen in der Es-Dur-Symphonie, Köchelverzeichnis 96, einige düstere Klänge in C-Moll. Apropos Moll. Bis zu diesem Zeitpunkt finden sich Moll-Eintrübungen, wie das in der Literatur immer so schön heißt, melancholische Stellen, würden wir sie lieber nennen, bei Mozart immer wieder zwischendurch. Aber die Stücke stehen allesamt in Dur. Nun folgen in den Salzburger Jahren 8 Symphonien. Und da findet sich von Ludwig Köchel dann mit der Nummer 183 katalogisiert die erste Moll-Symphonie in G-Moll, ein Werk, in dem alles zusammenkommt. Während der Salzburger Jahre, der späten Salzburger Jahre, hat Mozart sich langsam umorientiert. Neben den italienischen Opernsymphonien werden mehr und mehr auch die Symphonien des großen Joseph Haydn zu seinen Vorbildern. Haydns Bruder Michael war den Mozarts ja wohl vertraut, dank seiner Position am Hof des Salzburger Fürsterzbischofs. Und von Joseph Haydn wusste damals bereits die Welt, dass er der führende Komponist werden würde. Von ihm gibt es aus der mittleren Schaffensperiode etliche Moll-Symphonien, Symphonien, die von der Wissenschaft dann dem sogenannten Sturm und Drang zugeordnet wurden. Leidenschaftlich, hochfahrend, extrem dramatisch, also eigentlich ganz ungewöhnlich für die bisher eher zur Unterhaltungskategorie gerechneten Symphonien. Wir erinnern uns an die eindrucksvollen G-Moll-Teile in der in Den Haag entstandenen Symphonie des 9-jährigen Mozart. Und nun komponiert das 16-jährige alle Moll-Leidenschaften kräftig aus. Thank you. erste der beiden G-Moll-Symphonien von Wolfgang Amadé Mozart. Der tönende Gegenbeweis zur These, dass wir es hier mit einem Rokoko-Komponisten zu tun hätten. Ganz im Gegenteil, das ist, wie schon gesagt, Sturm und Drang, aufgewühlt, zerrissen, melancholisch, Musik der Zeit von Goethes Werther. Der Roman ist ein Jahr nach dieser Symphonie publiziert worden. Mozart also ganz auf der Höhe der Zeit, natürlich nicht nur, wenn er in Moll komponiert hat. Auch die Dur-Werke, zum Beispiel das Gegenstück zur sogenannten kleinen G-Moll-Symphonie, denn die große, Köchelverzeichnis 55, die sollte ja noch folgen. Das gleiche Gegenstück also zur kleinen G-Moll ist die A-Dur-Symphonie, im Wertherjahr 1774 komponiert. Es ist die letzte der sogenannten Jugendsymphonien von Mozart und da steht der Komponist eigentlich schon fix und fertig in seiner ganzen symphonischen Reife vor uns.
Hey, Werbung hat auch Platz. Gleich geht's weiter.
Ich bin Anna Wallner.
Und ich bin Eva Winreuter.
Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit.
Presse Play. Was in Alpbach wichtig ist. It's gonna be ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com/alpbach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
In den Werken dieser Phase erleben wir Mozarts intensive Auseinandersetzung mit dem, was dann später die klassische Form genannt werden sollte. Er hat sie kräftig mitgestaltet und das, was er von seinen Vorgängern vorgefunden hat, namentlich auch von der Wiener Aufführungspraxis, ganz persönlich weiterentwickelt. Die sogenannte Sonatensatzform, die Sonatenform, mit Exposition, Durchführung und Reprise, das heißt mit Aufstellung von Themen, deren Diskussion und schließlich einer Conclusio, deren Perfektionierung hat Mozart entscheidend mitgeprägt. Und er hat es letztlich auf ganz andere Weise getan als das große Vorbild Haydn. Bei Haydn finden wir viele Sonatensätze, in dem eigentlich nur ein einziges Thema, ein einziger melodischer Einfall in der Durchführung dann diskutiert wird. Bei Mozart ist es immer eine ganze Fülle von Themen und Motiven und Melodien. Und oft ist es ein ganz unscheinbarer, kleiner Einfall, der zwischendurch auftaucht, mit dem dann ganz ausführlich die dramatische Durchführung bestritten wird, ehe die Themen dann in trauter Versammlung, vielleicht auch nicht ganz vollständig, am Ende des Satzes wiederkehren. Da wird auf musikalische Weise eine Unterhaltung gepflegt, da wird diskutiert und da kommt dann auch etwas heraus und auf diesem Weg kann dann manchmal auch etwas verloren gehen und es kann auch angereichert werden. Das ist eigentlich das Prinzip, dieses Sonatenprinzip. Und schon in der A-Dur-Symphonie hören wir, wie da in der Durchführung ganz bunt und munter drauf los diskutiert und fabuliert wird. An Einfällen hat es diesem Komponisten nie gemangelt. Und an originellen Möglichkeiten, diese Einfälle immer neu zu beleuchten, ebenso wenig. Thank you. diesem A-Dur-Werk macht der Symphoniker Mozart einmal Pause. 4 Jahre lang. Er sammelt Erfahrungen, nicht nur künstlerischer Natur, auch menschlicher Natur. Er will endlich aus Salzburg fliehen, das Leben und Schaffen dort empfindet er erst Qual. Er versucht sein Glück in Paris. Auf der Reise dorthin lernt er die Liebe seines Lebens kennen und auch gleich die Enttäuschung. Die Sängerin Aloysia Weber, mit der er künstlerisch und menschlich so harmoniert, heiratet einen anderen. Mozart wird schließlich die Schwester Constanze ehelichen. Aber zunächst einmal scheitert er auf allen Linien beim Versuch, in Paris Fuß zu fassen. Immerhin, nach 4 Jahren, komponiert er in Paris wieder einmal eine Symphonie. Zu Repräsentationszwecken, wie sich's gehört. 1787 wird das Stück aufgeführt und kühl aufgenommen. In seinen Briefen an den Vater nach Salzburg berichtet Mozart ziemlich genau den Entstehungsprozess und auch die Tatsache, wie er versucht hat, auf die Launen und den Geschmack des Pariser Publikums einzugehen. Viel erzählt worden ist die Geschichte, dass der Komponist nach der Uraufführung den langsamen Mittelsatz der Symphonie ausgetauscht hat, denn der ist am wenigsten gut angekommen. Da gibt es nun 2 verschiedene Sätze. Beide haben sich erhalten. Jener Satz, der in der Regel aufgeführt wird als Mittelsatz der Pariser Symphonie, beginnt folgendermaßen. Interessanterweise können wir nicht genau sagen, ob das die Musik ist, die den Franzosen damals besser gefallen hat, anno 1778. Unsere Stilkunde ist weitaus nicht gut genug entwickelt, dass wir über die Sensibilitäten der Pariser Musikfreunde genau Bescheid wüssten. Die andere Fassung, die sich erhalten hat, klingt folgendermaßen. Genau Bescheid wissen wir, was sich Mozart bei den ersten Takten des Finalsatzes seiner Pariser Symphonie gedacht hat. Der Briefwechsel mit Leopold Mozart verrät ganz genau, wie raffiniert der Komponist auf den Geschmack seiner Zeitgenossen zu reagieren gewusst hat. Er hat ihn auf der einen Seite bedient und auf der anderen Seite hat er mit Erwartungshaltungen gespielt. Damals war es ja noch keineswegs üblich, dass man still dagesessen ist, sondern die Kenner haben musikalische Ereignisse immer gleich kommentiert. Manchmal, wenn ihnen eine Passage besonders gefallen hat, haben sie auch mitten in die Musik hinein applaudiert. Nun ereignete sich bei der Uraufführung der Pariser Symphonie am Beginn des Finalsatzes ein Spektakel, das Mozart ganz genau berechnet hatte. Er schrieb seinem Papa: Ich wusste, dass die Pariser es gewöhnt waren, dass ein Finalsatz einer Symphonie kraftvoll und laut beginnt. Also, was macht Mozart? Er beginnt ganz leise und lässt erst nach einigen geflüsterten Takten das Forte folgen. Das Spiel wiederholt er 2-mal und 2-mal, so berichtet er stolz, ist der erwünschte Effekt eingetreten. Wann immer das Forte gekommen ist, wurde kräftig applaudiert. Die leisen Anfangstakte sind zunächst aber einmal mit Protestgeräuschen aufgenommen worden. So impulsiv hat man damals noch auf musikalische Novitäten reagiert. Thank you. So mag Wolfgang Amadé Mozart in Paris zwar seine Ziele nicht erreicht haben, aber er konnte sozusagen im Vollbesitz seiner künstlerischen Kräfte nach Salzburg zurückkehren. Er wusste, was er seinem Publikum schuldig war, er wusste, wie er dieses Publikum bedienen und überraschen konnte. In die letzten seiner Salzburger Symphonien packt er alle Möglichkeiten, die er gelernt und entwickelt hatte, hinein. Das sind genau genommen seine ersten großen Symphonien, die da entstanden sind, und die Aufführungsgeschichte ist wenig gnädig mit diesen Stücken umgegangen. Ein paar Interpreten haben immer gewusst, welche Juwelen sich da verbergen. So hat zum Beispiel der große Carlos Kleiber die B-Dur-Symphonie, Köchelverzeichnis 3.19, besonders geliebt und immer wieder dirigiert. Schwer gehabt hat es hingegen die C-Dur-Symphonie, Köchelverzeichnis 3.38. Dabei ist sie eine der festlichsten, die Mozart komponiert hat. Festklänge von Wolfgang Amadé Mozart aus den letzten Salzburger Jahren. Er wusste, wie man Repräsentationsmusik komponiert, zu Unterhaltungszwecken, mit Elan und Esprit. Und er hat davon auch bei seinen letzten Salzburger Gelegenheitskompositionen Gebrauch gemacht. Zum Beispiel für den Salzburger Großbürger Haffner, für den er schon eine große Serenade komponiert hatte, entstand zu Festeszwecken eine zweite. Festlich, repräsentativ und voll Esprit. Am 29. Juli 1782 wurde das Stück uraufgeführt. Mozart war bereits nach Wien übersiedelt und für ein Konzert, ein repräsentatives Konzert im Jahr 1783 in der neuen Heimatstadt, hat er auf seine Haffner-Musik zurückgegriffen. Er hat daraus eine Symphonie gemacht, hat einige Sätze der Serenade weggelassen und die vier üblichen Sätze, ein Allegro, einen langsamen Satz, ein Menuett und das Finale als Symphonie herausgegeben. Leider sind die anderen Sätze, die er da weggeworfen hat, verschwunden, sonst hätten wir die Haffner-Symphonie und die zugrunde liegende Haffner-Serenade. Aber immerhin, die Symphonie ist das Repräsentationsstück der ersten Wiener Jahre von Mozart und es zeigt uns, dass die Unterhaltungsmusik jener Zeit auf allerhöchstem Niveau stattgefunden hat. Dasselbe galt natürlich für die folgende Symphonie, die Mozart auf der Durchreise in Linz präsentiert hat. Die berühmte Linzer Symphonie ist innerhalb kürzester Zeit entstanden und weil er für das Konzert in Oberösterreich nicht eine, sondern zwei Symphonien gebraucht hat, hat er am entsprechenden Abend eine zweite Symphonie parat gehabt. Wer nachrechnet bei den üblichen Nummerierungen der Symphonien dieses Komponisten, der stößt ohnehin auf eine Ungereimtheit. Die Haffner-Symphonie wird gemeinhin als Symphonie Nummer 35 bezeichnet. Die Linzer-Symphonie ist die Nummer 36 und die nächstfolgende große Symphonie von Mozart, die wir kennen, die trägt die Nummer 38. und ist für Prag entstanden, die sogenannte Prager Symphonie. Welche ist die Symphonie Nummer 37, fragt man sich. Wir kennen das Stück, die zweite Symphonie, die er in Linz damals vorgelegt hat, und die wurde von der Mozart-Forschung eben als Nummer 37 und von Ludwig Köchel mit der Nummer 444 nummeriert. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Symphonie in G-Dur von Michael Haydn, die Mozart nur geschwind genommen hat und ihr eine langsame Einleitung vorangestellt hat. Diese ist tatsächlich ein Werk Mozarts. Damit lüften wir jetzt das Geheimnis der Nummer 37, Mozarts Introduktion und die ersten Takte der Michael-Haydn-Symphonie, die als Mozarts Nummer 37 immerhin lange durchgegangen ist. Das ist natürlich Musik ganz auf der Höhe ihrer Zeit. Und man versteht, warum die Zeitgenossen und auch spätere Generationen das für puren Mozart genommen haben. Michael Haydn war ja auch ein großer Meister und man hört da eigentlich kaum einen Unterschied. Oder vielleicht doch. Nehmen wir die nächstfolgende Symphonie, die Nummer 38, wie schon gesagt, die Prager Symphonie. Auch sie beginnt mit einer langsamen Einleitung. Und die dauert nun bereits über 2,5 Minuten. Das ist ein Werk eigenen Rechts. Denken wir nur, bei den frühen Mozart-Symphonien war das die Länge eines ganzen Symphoniesatzes. Hier beginnt der erste Satz, festlich in prangendem D-Dur, und plötzlich trübt sich die Stimmung ein und wir erleben, dass der Don Giovanni-Komponist da bereits auf dem Weg ist. Jahresbeginn 1787, Mozart präsentiert sich in Prag, wo im Jahr davor sein Figaro ein Sensationserfolg gewesen ist, und hat den Kompositionsauftrag für den Don Giovanni in der Tasche. Und die Welt des steinernen Gasts und der Höllenfahrt, die meldet sich schon in der Introduktion der Prager Symphonie. Das ist Theatermusik für den Konzertsaal. Und erst nach dieser sinistren Einleitung, ganz wie unmittelbar danach in der Don Giovanni-Ouvertüre, löst sich die Spannung in ein brillantes Allegro in D-Dur. Musik Das ist bereits der große Symphoniker Mozart, der Seite an Seite mit dem späten Joseph Haydn den Boden für Ludwig van Beethoven aufbereitet hat. Nach der Prager Symphonie entstehen nur noch im Jahr 1788 drei große Symphonien, die als gigantische Trias den Abschluss des symphonischen Schaffens von Mozart bilden. Wie gesagt, bereits die Aufbereitung des Wegs, den die Symphonie im 19. Jahrhundert dann nehmen sollte. Ein Werk in Es-Dur, die berühmte Symphonie in G-Moll, deren Beginn wir am Anfang dieses Podcasts gehört haben, und die große Jupiter-Symphonie. Diese drei Stücke muss man nicht im Einzelnen vorstellen, die kennt man, weil sie aus dem Repertoire der großen Orchester nie verschwunden sind. Mit der Prager Symphonie, die dreisätzig ist, greift Mozart noch einmal auf dieses dreisätzige Schema der italienischen Opernouvertüre zurück, aber nur scheinbar, nur formal gesehen, denn inhaltlich ist dieses Stück schon, wie gesagt, großes Theater für den Konzertsaal. Und apropos, man hört in den ersten Takten des Allegros des ersten Satzes schon ein bisschen die Zauberflöte heraus. In der Introduktion ist der Don Giovanni und der steinerne Gast präsent. Und im Finale der Symphonie erinnert Mozart an den großen Erfolg in Prag, Figaros Hochzeit, eine Oper, deren Melodien die Prager auf der Straße gesungen und gepfiffen haben. Und natürlich war ihnen das kleine Duett zwischen Susanna und Cherubin vor dessen Fenstersprung ein Begriff. Die Prager Musikfreunde, für deren Treue Mozart stets sehr dankbar gewesen ist, haben also ganz genau gewusst, was der Komponist da in ihrer Symphonie im Finale zitiert. Mit dem Finale der Prager Symphonie ist unsere Tour d'Horizon durch die Symphonik von Wolfgang Amadé Mozart zu Ende gegangen. Der Großteil der Aufnahmen, die wir gehört haben, entstammt der Gesamtaufnahme der damals in den 50er Jahren bekannten Symphonien Mozarts, inklusive der Nummer 37, die eigentlich von Michael Haydn ist, unter der Leitung des großen Dirigenten Erich Leinsdorf, eines Wieners, der 1938 ins Exil getrieben worden ist und in den USA zu einem der führenden Maestri wurde. Seines Todestages ist demnächst zu gedenken. Darauf kommen wir im Musiksalon bestimmt noch zurück. Für diesmal danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.